Und jetzt ist halt jeder ein kleiner Content King.
Bingo!
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Bullshit Bingo. Der Podcast, bei dem wir uns über unnötige oder nötige, man weiß es nie so genau, Phrasen und Buzzwords der PR unterhalten. Wir wollten uns bei der heutigen Folge mal mit einer der absoluten Urphrasen der PR oder der Kommunikation auseinandersetzen. Es geht um das Thema Content is King. Ich habe das schon vor 8 Jahren gehört, als ich in der PR angefangen habe, und ich höre es heute immer noch, so geht es auch meinen Kollegen. Und das ist etwas, was zumindest bei uns ab und zu einmal auch das ein oder andere Augenrollen auslöst, weil man es einfach manchmal zu oft hört. Wir wollten uns jetzt mal mit einem Experten und darüber unterhalten, inwiefern aber das Thema Content is King in der heutigen Medienlandschaft tatsächlich nach wie vor seine Existenzberechtigung hat oder nicht. Und haben uns dafür einen Experten geholt, der wirklich schon sehr viel gesehen hat. Die Rede ist von Professor Dr. Lars Rademacher. Lars, herzlich willkommen. Ich würde vorschlagen, erzähl doch jetzt erstmal ein bisschen was von dir zu dem, was du bisher auch gemacht hast.
Ja, vielen Dank. Danke erstmal für die Einladung, den Podcast mit euch zu machen. Wo komme ich her? Ich habe ursprünglich mal Germanistik studiert und auch Theologie und Wirtschaftswissenschaften und hatte am Anfang nicht so eine ganz konkrete Vorstellung, wo ich hin will, aber ich wusste, dass ich eigentlich tatsächlich immer irgendwie PR machen wollte. Ich wollte eher PR machen als Journalismus, weil ich mir damals eingebildet habe, der PR-Mann stünde einen Schritt vorm Journalisten und könnte sozusagen dadurch mehr Einfluss ausüben. Ja. Das war ziemlich, ja, auch Bullshit, könnte ich gut mal in Anspruch nehmen dafür, das so zu denken. Ich habe dann nachher viel darüber gelernt, warum das nicht so ist, und bin jetzt schon auch im 5. Jahr hier in Darmstadt an der Hochschule. Habe die Freude, diesen ganz wunderbaren Studiengang Oncom, Hashtag Oncom, also Online-Kommunikation hier mit aufgebaut zu haben. Den hat mein Kollege Thomas Bleil erfunden, uns dann sozusagen als Team hier über die Berufungen mehr oder minder hineingeholt. Und wir sind ein ganz tolles interdisziplinäres Team, das eben einen Studiengang betreibt, der weder rein PR noch rein Marketing oder so sein will, sondern der online holistisch betrachtet und sagt, ja, das ist eine Phalanx, die von der PR über das Online-Marketing bis eigentlich lebenslanges Lernen mit und durch solche Online-Medien reicht. Ja. Und deswegen haben wir auch genau diese drei Schwerpunkte im Studium. Ansonsten versuche ich in der knappen Zeit, die einem dann neben der vielen Lehre, Fachhochschullehrer lernen üblicherweise 18 Stunden die Woche, dann noch bleibt, eben ein paar Forschungsprojekte anzuschieben, Kommunikation von NGOs, CSR-Kommunikation ist eins meiner Schwerpunktthemen geblieben. Damit auch verbunden so Sustainability- und Nachhaltigkeitsthemen, alles, was jetzt sich so um die große Transformation und die Kommunikationsrolle in dieser Transformation dreht, sind Dinge, die mich sehr, sehr interessieren und begeistern. Und ich habe am Anfang gesagt, ich habe unter anderem auch Theologie studiert. Ich habe immer auch ein Faible für Ethik, Medienethik, Wirtschaftsethik gehabt. Und deshalb mich auch immer wieder mit Governance, Compliance und anderen Themen, die sozusagen moralische Fragen betreffen, auch immer auseinandergesetzt.
Ja, krass, Lars. Du hast ja echt einen mega umfassenden Werdegang. Und das passt perfekt zu unserem heutigen Thema. Wir wollten ja in der ersten Folge zu dem Buzzword Content is King sprechen. Quasi die Urphrase im Bereich der PR und der Kommunikation. Und bei deinem Werdegang bist du mit verschiedenen Contents ja bestimmt sehr, sehr gut vertraut.
Ich habe das eine oder andere im Bereich Content gesehen. Ja, auch unterschiedlichste Contents. Sehr stark fachorientierte Contents, audiovisuelle Contents, Text-Contents, Bilder, alles dabei. Ja.
Wir wollten uns ja heute mit dir, wir haben uns bewusst für das Thema Content is King entschieden als Buzzword, weil wir uns überlegt haben, was gibt es eigentlich für Phrasen in der PR, an denen man quasi überhaupt nicht vorbeikommt, sage ich mal. Und wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie lange ich in der Agentur bin, ich glaube, man hört das jedes Mal, gefühlt 100 Mal, dieses Thema Content is King, sei das in der eigenen Agentur, aber auch sei das beispielsweise von anderen Dienstleistern oder aber auch auf Unternehmensseite als ganz klare Anforderung. Man hat immer das Gefühl, man kommt an diesen Begriff letzten Endes nicht wirklich vorbei. Deswegen für mich tatsächlich auch die Frage, also auch mit Blick jetzt auf deine Studenten,
Content is King, ist das jetzt wirklich noch das große, neue, spannende oder ist das was, wo auch ein Student jetzt schon sagt, komm, ganz ehrlich, lass mal.
Mhm. Ich glaube, wenn man die Phrase so ihm vor die Füße werfen würde, würde er sagen, komm, lass mal. Ja, weil das haben alle, glaube ich, zur Genüge gehört. Umgekehrt ist der Satz letzten Endes, ist und bleibt er wahr. Ja? Content is King, weil was anderes soll mich an irgendeinem medialen Produkt, auch an einem Gespräch mit irgendjemandem interessieren, als der Content. Nun kommt bei einem Gespräch unter Anwesenden in der Regel noch hinzu, dass es eine Beziehungsebene gibt, dass wir Beziehungen auch aufbauen, dass wir auch teilweise Kommunikation haben, eben um diese Beziehung zu stärken oder zu verändern oder in der was zu verändern. Aber grundsätzlich bleibt ja Content auch dabei King. Und bei Medien würde ich sagen, dass das noch mehr oder ganz zentral der Fall ist, weil wir merken es ja jetzt, dass diese Entwicklung hin zum Prosumer, also zu dem, der selber auch permanent Content entwickelt, eigentlich ja nochmal einen neuen Twist auf all das, was es schon vorher gab an Content ist King, Rhetorik und Praxen, einfach nochmal hinzugefügt hat. Und jetzt ist halt jeder ein kleiner Content King.
Ja, jeder ist sein eigener Content King. Das klingt schon ziemlich cool, aber ich frage mich dann, wie hat sich dieser Begriff aber vielleicht auch ein bisschen verändert? Also jetzt gerade im Bereich von, in Zeiten von Social Media, wenn ich nur 280 Zeichen habe, ist sowas dann, wie gehe ich damit um? Also letzten Endes auf 280 Zeichen Content is King zu haben, stelle ich mir relativ schwierig vor.
Das stimmt. Aber da würde ich jetzt sagen, da hängt sozusagen die Content-Menge, die du ansprichst, hat ja auch ein bisschen was mit Periodizität zu tun, ja. Also wenn ich vorher irgendein Werkstück, wo ich irgendwie 3 Wochen dran geschrieben habe, ja, wir haben ja schon auch mal vorher gesprochen über irgendwie Abstimmungen bei Pressemitteilungen, wie lange so etwas dauert oder wie auch Interviewfreigaben sind, das kann ja teilweise relativ lange dauern und dann bist du so an einem großen Contentstück die ganze Zeit dran oder Leute, die irgendwie eine Zeitschrift bauen oder irgendwas. Heute haben wir ja dann eben einfach die kleinen Stücke, aber die in hoher Taktung. Und damit kommt natürlich ein anderes Erleben und auch ein anderes sozusagen Content-Werk zustande. Ja. Aber die Techniker haben ja auch gewisse sozusagen Eigenroutinen dann wieder etabliert. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, was ja sehr wenig gewollt ist und was viele nicht mögen, wenn auf Twitter Leute dann sozusagen so Geschichten in einzelnen Tweets erzählen, ja, wird aber dann manchmal quasi auch wieder wie eine Stilform gebraucht, ja, ist schon klar, wenn jetzt einer irgendwie 4, 6, 8 zusammenhängende Tweets macht, dann hat er entweder so einen Brass und muss das loswerden, oder er hat wirklich eine interessante und relevante Geschichte zu erzählen. So dass man also sagen kann, ja, das stimmt, die Zeichen sind sehr kurz geworden, aber es haben sich dadurch Nutzungsformen etabliert und dadurch ja auch Rezeptionsformen, die einfach in einer ganz anderen Taktung, in einer ganz anderen Periodizität funktionieren. Und sie funktionieren tatsächlich auch. Das ist sicherlich das Spannende.
Aber es ist ja letzten Endes, ist eigentlich Content is King auch ein Satz, der quasi durchaus seine durchgängige Existenzberechtigung hat, aber auch etwas, was sich immer weiterentwickelt. Also, absolut, weil ich hatte mir den Begriff einmal angeschaut und wollte nochmal wissen, woher kommt dieser Begriff. Und ich habe dann gesehen, der wurde 1996 geprägt von Bill Gates, der in einem Essay sich über das Internet quasi zum Internet ausgetauscht hat, geäußert hat, und zwar als Marktplatz für Informationen. Ja. Und das war damals wirklich quasi auf das Internet gemünzt, was ja damals auch noch wesentlich kleiner war. Eine Branche, die ja letzten Endes davon nie wirklich betroffen war, scheinbar, auf die der Begriff ja nie bemünzt war, ist ja tatsächlich die ganz klassischen Medien. Also hier kommt man ja wahrscheinlich eigentlich gar nicht darum vorbei.
Das stimmt. Ja, klassische Medien leben ja davon, nur Content zu produzieren, ihn aber auch nicht nur zu produzieren, sondern dann ja auch zu lizenzieren, daraus ja Produktfamilien zu entwickeln. Wenn ich denke, was man, ich glaube, das hat keiner so gut gemacht wie Endemol und RTL rund um beispielsweise die Bohlensendungen rum, ja, die unterschiedlichsten Bohlenformate, ne, die, in denen sie also immer wieder auch in kleinen und kleinsten Content-Blöcken ja immer neue Formate entwickelt haben. Das Casting kannst du dir nochmal auf dem anderen Sender angucken, dann kannst du da nochmal tiefer reingehen. Da gab es ja früher auch ganze Zeitschriften und sowas, also sozusagen ein kleines Content-Universum, das quasi, wenn man hat mal irgendwann vom medienneutralen Produzieren gesprochen, da hatte man die Vision, man hätte das, was wir jetzt so langsam technisch erreichen können, nämlich quasi einen Content-Pool ja. zu haben, den ich dann in alles ausspiele. Davor hat man von vor 25 Jahren schon mal von gesprochen. Die Bibliotheksverbände und andere sprachen damals schon davon, ohne einen Eindruck zu haben, was dafür eigentlich sozusagen die materielle Basis sein könnte. Ja, jetzt haben wir das mit MP4, 5 und allen möglichen Formaten, dass man sagt, okay, mit Text, Bild, unterschiedlichen Schienen, unterschiedlichen Komponenten, mit denen ich wirklich relativ frei auch kombinieren oder rekombinieren kann. Da komme ich vielleicht mal dahin, dass ich sagen kann, das ist fast ein medienneutrales Produzieren im ersten Schritt. Und dann suche ich mir die Endausspielungsform aus. Aber das war ja damals noch in weiter Ferne. Aber zurück auf die Medien. Klar, bei denen ist das sozusagen der Kernbestandteil. Nur, und das ist ja das Spannende, so sehr das richtig ist, so wenig verdienen die heute. Ja? Also wenn ich mir angucke an die von dieser klassischen Content-Herstellung eigentlich leben müssten, hauptsächlich leben müssten, also sprich die klassischen Broadcaster und so weiter, dann leben die Öffentlich-Rechtlichen nur durch das staatliche Finanzierungssystem. Ja. Und wer davon wirklich leben muss im Privatbereich, der lebt davon höchstens noch zu einem Drittel oder so.
Also ich fand das bisher immer interessant, wenn man mal für einen Kunden mit Fachmagazinen zusammenarbeiten muss. Da kommt man ja, ich glaube, bei keiner Branche trifft man mal auf ein Fachmagazin, bei dem man letzten Endes gesagt bekommt, uns geht's gut, sondern das ist ja beispielsweise in der Branche in der Regel, wenn man da einen Abdruck möchte oder versucht anzuvisieren, auch selbst mit spannenden Inhalten, kann es dann öfters sein, dass es heißt, ja, das ist grundsätzlich ein tolles Thema für uns, aber es wäre super, wenn sie uns irgendwie nochmal entgegenkommen könnten in Form von einer Anzeige, weil die einfach nicht mehr überlebensfähig sind.
Ja, aber das war, also die sind tatsächlich nicht mehr überlebensfähig im klassischen Sinne. Aber ich habe auch den Eindruck, dass denen das am wenigsten, sage ich jetzt mal, inhaltlich wehtut. Ich war bei dieser Agentur, von der ich gesprochen habe, in Hamburg, und da gehörte damals auch ein Fachverlag dazu.
Ja.
Und in dieser Fachkommunikation und auch gerade wenn man an bestimmten Branchen dran war, wir waren an der zum Beispiel an der Kunststoffbranche sehr, sehr stark dran, auch am Kunststoffverarbeiter, der GKV ist einer der kleinsten Gliedverbände im BDI, ja, und ist aber trotzdem eine sehr leistungsfähige Branche, wichtige Branche auch in Deutschland. Und wenn da die Redakteure zusammensaßen mit der Anzeigenleitung und man irgendwie eine Sonderausgabe oder die Messezeitung oder irgendwas besprochen hat, dann haben die nicht aus der Content-Brille oder so etwas geguckt, sondern eben nur aus einer Vertriebsbrille. Und Redaktion und Vertriebsleute haben unisono von unserem Kunden gesprochen. Unsere Kunden.
Ja, das ist krass.
Ja? Und das war schon so vor 20 Jahren. Ja? Also man muss wirklich nicht so tun, als wäre diese sozusagen erhöhte ökonomische Drucksituation, die die Fachkommunikatoren heute erleben, tatsächlich etwas, was das Mindset erst jetzt beeinflusst. Das war eigentlich schon immer so. Die sind ja so wichtig letzten Endes im großen Medienkonzert und für viele Verlage. Da möchte weder ein Presserat so genau hingucken, noch wollen da andere so genau hingucken. Ja, aber es ist allen klar, es ist eigentlich sozusagen entgegen der berufsständischen Normen, diese Trennung zwischen Redaktion und Werbung so einzureißen. Aber das ist im Fachjournalismus, glaube ich, seit ganz vielen Jahren so.
Kommt man fast nicht drum rum quasi.
Ja. Was ja wiederum auch heißen müsste, fast, da reicht auch der Content nicht. Ne, um sich zu finanzieren darüber allein.
Ja, aber absolut. Wenn wir jetzt über Content is King sprechen, als etwas, wie gesagt, wo man nicht drum rumkommt, also auf Agenturseite erlebt man das ja auch oftmals, dass es quasi von Kundenseite durchaus eine Anforderung ist. Du musst etwas produzieren, bei dem Content King ist letzten Endes, was ja auch so stimmt. Man hat aber trotzdem oftmals auch so ein bisschen das Gefühl, dass nicht ganz klar ist, wann ist Content King? Was muss eine Kommunikation dafür leisten?
Also redest du jetzt über Qualität.
Genau, richtig.
Ja, was ist die Qualität? Wir haben jetzt eher darüber gesprochen, wo Content darüber hinaus, dass er prinzipiell King ist, dann eben auch in vielen Stellen schon nicht King ist, weil er fürs Finanzieren in diesem Mediengeschäft gar nicht allein häufig ausreicht. Aber trotzdem, die Grundfunktion ist natürlich die, dass man in der älteren Medienökonomie hätte man immer gesagt, dass man Huckepack auf dem Content am Ende die Anzeige verkauft. Ja.
Was meinst du genau damit?
Die Leute kaufen vornehmlich nehmen jetzt mal die Tageszeitung, wahrscheinlich nicht wegen der Aldi-Anzeige. Sie nehmen sie aber auch wahr und vielleicht ist sie gar nicht mal so unwichtig in der Zeitung über das Finanzieren hinaus, sondern auch quasi über die Informationsfunktion, was sind denn die aktuellen Angebote. Aber da ist natürlich die Frage tatsächlich, funktioniert dieses alte Huckepack tatsächlich noch so? Ja. Und wenn man historisch zurückgeht, dann muss man sagen, dass die Relevanz von Content eben auch immer andersherum betrachtbar war. Das würde ein Journalist nie gerne so sehen wollen.
Ja.
Denn für die Anzeige alleine, für die Aldi-Anzeige alleine, würde ja keiner Geld ausgeben. Ja? Da würde man erwarten, die wird einem Frauhaus geliefert. Ja. Also, und diese Position gibt es natürlich auch, braucht man etwas, was die Anzeige ummantelt, damit sie verkaufbar ist. Ja? Journalist würde immer andersherum rangehen und sagen, ich habe den tollen Content, ja, und gut, und dann nehmen wir auch noch die Anzeige hinein und so. Aber man hatte... man weiß ja, was sonst so ein Produkt kosten würde. Da waren in Japan gab es schon ganz früh irgendwie Produkte, die zum Teil anzeigefrei waren, die kosteten schon vor 20 Jahren $11. Mhm. Ja, für ein einfaches Magazin. Da hätte man bei uns gesagt, ihr habt doch ein Rad ab. Das hätte man bei uns damals noch für 2 Mark gekriegt oder so. Heute hat man aber schon hochwertige Produkte, die ja für sich schon so 30 Euro und mehr kosten. Und man hat da auch den Eindruck, dass diese Werbung, die da drin ist, in einer Hochwertigkeit zum Teil präsentiert wird, dass sie selber schon wieder Content ist. Ja? Nimm mal das Magazin von der Süddeutschen Zeitung.
Mhm.
Ja? Dann machen die jede, weiß ich nicht, alle 3, 4 Ausgaben kommt ein Männerheft, ein Frauenheft, ein Heft zu diesem Thema, ein Heft zu jedem Thema, immer so saisonale Schwerpunkte. Und da werden ganz gezielt extrem hochklassige Werbeumfelder aufgebaut. Manchmal auch mit anderem Papier,
ja,
mit anderem, bisschen dicker auch oder sowas, um die Wertigkeit nochmal mehr zu unterstreichen. Und die geben ja auch ganz konkret da wieder immer wieder Produkthinweise und sowas. Hm. Und das ist schon ganz interessant. Da wird dann tatsächlich Produkt und werblicher Inhalt sozusagen in Content geedelt, wo man sagen kann, okay, das ist nochmal eine ganz andere Art von Content is King, wo sich nämlich der Begriff von Content so stark wandelt, dass diese Grenze zwischen Redaktion und Werbung ja schon gar nicht mehr ein Niederreißen ist, sondern ein vollkommenes Diffundieren. Ja, dass du schon gar nicht mehr sagen kannst, ist das jetzt eigentlich redaktioneller Content oder ist das eigentlich Werbung?
Also nochmal zusammengefasst ist eigentlich die Situation die, wir haben Content und Werbung, beides geht oftmals in der Medienlandschaft sehr stark miteinander einher, auch von der Art und Weise, wie hochwertig das Ganze produziert ist. Und das wiederum führt eigentlich auch dazu, dass es eigentlich keine klare Trennlinie mehr tatsächlich zwischen den beiden gibt. Auch, wie gesagt, was sowohl die optische Aufmachung als aber auch die Ausgestaltung mitunter sein kann. Also ein Beispiel, was mir da in der Hinsicht auch nochmal vielleicht ergänzt, zu dem, was du gerade gesagt hast, Lars, einfällt, ist das Thema Advertorials in Printmagazinen, die ja teilweise wirklich so hochprofessionell gemacht sind, dass man wirklich letzten Endes nur an diesem kleinen oberen Satz, meistens oben im rechten Feld, dieses ein Editorial überhaupt unterscheiden kann, dass das kein redaktioneller Content ist. Oder aber auch, finde ich, wenn man jetzt an den digitalen Bereich denkt, im Beispiel von, wenn man sich verschiedene Blogs beispielsweise anschaut und dort auch mit, wenn dort nochmal Werbung angezeigt ist, wenn die nicht gekennzeichnet ist, dann ist das teilweise einfach vom normalen redaktionellen Inhalt überhaupt nicht zu unterscheiden.
Ich finde auch, dass ich beim Thema Content is King, also grundsätzlich finde ich, verbindet man da in der Regel immer durchaus etwas Positives eigentlich damit, was man erzielen möchte. Mhm. Aber ich finde auch in den letzten Jahren, wenn man jetzt in die Richtung USA denkt und in die Richtung Trump und Fake News, dann finde ich, hat der Begriff auch durchaus jetzt langsam auch eine durchaus negative Besetzung, gerade im Kontext mit Fake News.
Mhm. Ja, da fragt sich halt, ja klar, ist das auch Content, klar. Da kommt quasi auch so dieses Element ins Spiel, dass Content halt auch letzten Endes ein quasi vollkommen neutraler Containerbegriff ist. Ne? Also er kann tatsächlich alles meinen, qualifiziert nicht, ob damit irgendwie eine reale oder eine zuverlässige Beschreibung der Realität irgendwie gemeint ist und könnte man schon fast sagen, dass im journalistischen System any content is good content, gilt, ja, mhm. Und das war ja nun auch lange Zeit nicht der Fall, ne, sondern da könnten einfach alle möglichen Meinungen und Positionen einfach ausgetauscht werden. Und da muss man auch sagen, dass natürlich das sicherlich auch auf eine gewisse Verarmung dieses journalistischen Systems hindeutet, auf die Schwierigkeit mit den wenigen Ressourcen, die da vorhanden sind, aufmerksam macht, das alles noch zu kontrollieren, mhm. zu filtern, zu sieben, auf seine Quellen zu überprüfen. Ein Fall vielleicht aus den letzten Monaten, die Bild-Zeitung macht ganz riesig auf mit einer Weltsensation. Die Firma Highscreen, an der das Uniklinikum in Heidelberg beteiligt ist, hat eine Weltsensation in Deutschland entwickelt, einen ganz tollen Bluttest zur Früherkennung von Brustkrebs. Ja. Die Bild-Zeitung wäre gut beraten gewesen, mal nachzufragen, in welchem Status ist das Ganze denn? Hat das denn schon eine Zulassung? Gibt es genügend klinische Tests und so weiter? Alles nicht. Alles nicht. Ja. Und da merkt man dann, dass selbst Redaktionen, die eigentlich den Eindruck erwecken, dass sie noch über ein gescheites Rechercheteam und Dinge verfügen, ja, wo man doch den zweiten, dritten, vierten oder Relotius, ja, als zweites ja. Beispiel, wo man sich dann auch eigentlich nur noch auf die Reputation von irgendwelchen Leuten verlassen muss oder vielleicht auch die Reputation der Leute schon die Nachricht ist. Ja, also wenn Klaas Relotius geschrieben hat, war das ja offensichtlich as good as gold.
Genau,
dem musst du keiner mehr großartig hinterher.
Absolut.
Ja. Und das ist ja letztlich der Effekt, den wir bei Trump ja noch viel mehr erleben. Dass der Präsident etwas sagt, reicht. Was er da sagt, ist offensichtlich nicht mehr so wichtig.
Eine Frage noch zum Abschluss. Wenn wir an Content is King denkst, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was es ist, in welche Richtung es sich entwickelt, was es da für Tendenzen gibt. Gibt es ein besonderes Beispiel, was du hier nennen kannst, wo du sagst, da trifft Content is King wirklich gut?
Ja, gibt sicherlich viele Beispiele, aber eins, was mir spontan einfällt, ist Content is King. Wenn ich jetzt mal daran denke, wie sich Werbung in den letzten Jahren verändert hat im Zuge von Content Marketing, im Zuge auch von einer Hinwendung zu gesellschaftlichen Themen und Verantwortungsthemen und eine immer stärkere mit diesem Content Marketing ja verbundene Distanznahme zur sozusagen direkten Produktdarstellung, sondern wir stellen eher Verwendungskontext von Produkten dar. Also ich denke an die Vodafone-Werbung, wo die Enkelin den Opa immer irgendwo mit hinnimmt, aus sich beim Fallschirm springen und überall und ihm kullern die Tränen und man gar nicht mehr das Produkt zeigt, sondern was kann ich mit dem Produkt machen, was kann ich erleben, also sozusagen da so Story-Elemente einbaut. Und das eindrücklichste Beispiel ist für mich eigentlich so ein bisschen immer noch dieser Spot Heimkommen von Edeka,
ja.
Der vor ein paar Jahren um die Weihnachtszeit lief und wo ein älterer Mann, offensichtlich der Großvater der Familie, offensichtlich allein lebend, die Frau wahrscheinlich schon verstorben, permanent Absagen von Weihnachten zu Weihnachten von seiner Familie entgegennimmt, die in der ganzen Welt verstreut sind. Und dann inszeniert er irgendwann eines Winters seinen Tod. Und dann wird gezeigt, wie alle aufgelöst sind, alle zusammenkommen und zur Beerdigung kommen. Und dann kommt er auf einmal um die Ecke und sagt, na, wie hätte ich euch denn sonst alle mal zusammenkriegen sollen? Das ist eine Geschichte, die habe ich im Auslandsunterricht mal in Lund mal gezeigt, Leuten, die das nicht kannten. Das hat ganz unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Eine Kollegin war hochaggressiv danach, weil sie diese Art der Emotionalisierung, dass das ein Retailer wie Edeka macht, also sich erlaubt sozusagen so auf ihre Emotionen zuzugreifen. Das hat die schier wild gemacht. Da ist Content King auf eine ganz besondere Art und Weise, nämlich dass er stark emotionalisiert, vielleicht bis hin zur Abwehr, aber ansonsten auch einfach den quasi schon immersiv, ja, den Zuschauer mit hineinzieht in die Geschichte. Und das erreicht aber Content eben nicht nur durch die Darstellung von Content, sondern das ist bestimmtes Storytelling. Mhm. Das ist die Musik. Das ist ja dieses ganze Drumherum. Und da sind wir eben ganz weit weg von deinem Beispiel, wo du sagst, Content is King mit dem Microsoft-Gründer Gates, der damals noch von Informations, das wirkt ja sehr technisch. Ne? Und
ja, genau.
Da sehen wir dann, nee, Content is King vor allen Dingen dann, wenn man das auch sehr stark anzureichern vermag, wenn man eben nicht nur kognitive Elemente einbeziehen kann, sondern wenn man Stories erzählt, wenn man emotionalisiert, wenn man Leute mitnimmt und ja auch, jetzt sind wir wieder bei der Taktung, auch seriell etwas bringt, sodass man sagt, okay, mit Cliffhanger und die nächste Geschichte und ich will noch was wissen und also auch fortgesetztes Erzählen anwendet. Und ich glaube, dann und in der Form lässt sich die Phrase vielleicht auch noch aufrechterhalten, dass Content vielleicht doch noch King ist.
Super. Jetzt ist mir noch eine Frage tatsächlich noch eingefallen zum Abschluss. Und zwar, vielleicht kannst du noch eine Bewertung geben. Also der Podcast selbst heißt, unser Podcast heißt ja nicht zu Unrecht Bullshit Bingo, sondern weil wir einfach wissen wollten, ob manche Phrasen einen Existenzwert weiterhin haben werden auch oder ob die irgendwann Vergangenheit sein werden. Was sagst du zu Content is King für die Zukunft?
Ich denke, der Begriff wird vielleicht auch noch eine Zeit lang bestehen, aber ich glaube, er wird so selbstverständlich sein, dass man die Phrase nicht mehr braucht. Ja, also das, glaube ich, geht uns irgendwann so sehr in Fleisch und Blut über. Wir haben hier schon einen Studiengang, der sehr, sehr stark so Content-Entwicklungsschwerpunkte hat. Ja, uns tritt morgen ein Kunde gegenüber, der will, dass wir irgendwie Content-Strategien für 15 Facebook-Kanäle für ihn entwickeln, den er für bestimmte Formate betreibt. Ja. Also da, das geht für uns in der Kommunikationsarbeit so stark ins Fleisch und Blut über oder als Kernbestandteil von Konzepten, die wir versuchen mit den Studierenden hier zu entwickeln, dass ich sagen würde, dass es wahrscheinlich irgendwann so ein bisschen seine Bedeutung einbüßt. Ja. Und vielleicht werden wir darüber dann in einigen Jahren nicht mehr reden müssen.
Super. Du, besten Dank, Lars, für das Gespräch. Es war echt spannend, sich mit dir zu unterhalten, auch mal deine Meinung dazu zu hören, wie das Thema Content is King, wie sich das durch die einzelnen Bereiche der Kommunikation und auch der Werbung zieht. Ich glaube, da haben wir heute alle relativ viel mitgenommen und haben letzten Endes auch eine der absoluten Urphrasen der PR behandelt. Und wir freuen uns jetzt auch schon auf nächste Woche. Da werden wir uns wieder mit einer Phrase oder einem Buzzword der PR beschäftigen und dann mit einem anderen Experten darüber diskutieren, inwiefern sie überhaupt noch Bestand oder Existenzberechtigung hat oder ob sie einfach am Ende des Tages nur Bullshit ist. Wenn ihr uns einmal Vorschläge machen wollt, über welche Phrase oder über welches Buzzword wir uns unterhalten sollen, dann schreibt uns einfach. Ihr kriegt uns über Xing oder LinkedIn. Und dann hören wir uns zu unserer nächsten Folge von Bullshit Bingo spätestens in einem Monat. Wir freuen uns. Ciao.